Kinder, heute fällt die Kindergeschichte aus. Aber ihr wisst ja, dass ich Geschenke mag. Und vielleicht ist es mal wieder die Zeit, dass ihr passend zur Predigt, passend zu dem Mann Gottes, der in der Predigt vorkommt, mir ein Bild malt. Oder wenn ihr kein Bild malen wollt, sondern lieber aufpassen wollt, könnt ihr mir auch irgendwas, was euch aufgefallen ist, am Ende sagen. Ich freue mich drüber und warte auf euch am Ende der Predigt und was ihr mir da Schönes an Bildern oder auch an sonstigen Überraschungen für mich parat habt. Dankeschön. Als Text zur Predigt habe ich mir ausgesucht Malachi 3. Und ich möchte mit euch gemeinsam lesen ab Vers 22. Malachi, drittes Kapitel, ab Vers 22. Gedenket an das Gesetz meines Knechtes Mose, das ich ihm befohlen habe auf dem Berg Horeb für ganz Israel an alle Gebote und Rechte. Siehe, ich will euch senden den Prophet Elia, ehe der große und schreckliche Tag des Herrn kommt. Der soll das Herz der Väter bekehren zu den Söhnen und das Herz der Söhne zu ihren Vätern, auf dass ich nicht komme auf das Erdreich mit und das Erdreich mit dem Bann schlage. Ein Text, in dem sehr viel Inhalt steckt. Ich möchte mich heute mehr mit dem Mann Gottes, Elia, beschäftigen und wie Gott Elia vorbereitet hat, was für eine Botschaft er ihm gegeben hat und welche Bedeutung das für uns als Endzeitgemeinde hat. Als Johannes der Täufer gefragt wird von den Abgesandten der Pharisäer und Schriftgelehrten, ob er etwa Elia oder der Prophet sei, antwortet er mit einem klaren Nein, ich bin's nicht. So sind auch die Pharisäer und Schriftgelehrten der Überzeugung, dass er es nicht ist. Dennoch wissen wir, Jesus selbst sagt es seinen Jüngern, Matthäus 17 kann man das nachlesen. Matthäus 17 ist das Kapitel, wo es um die Verklärung Jesu geht. Das heißt, Jesus war mit drei Jüngern auf einem Berg. Petrus, Jakobus und Johannes, die drei hat er mit sich genommen auf einen Berg. Und dort haben sie die Herrlichkeit Gottes gesehen, beziehungsweise haben die Stimme Gottes gehört, der sich zu seinem Sohn bekannt hat. Nach diesem Ereignis auf dem Verklärungsberg lesen wir dann folgendes Zwiegespräch zwischen Jesus und seinen Jüngern. Und seine Jünger fragten ihn und sprachen: Warum sagen denn die Schriftgelehrten, zuerst müsse Elia kommen? Den Jüngern ist jetzt nochmal in einer Deutlichkeit bewusst geworden, dass Jesus wirklich der vorausgesagte Retter, der Messias ist. Nicht, dass sie es nicht schon gewusst hätten, aber jetzt haben sie, zumindest diese drei Jünger, die dabei waren, die Gewissheit. Und jetzt quält sie diese Frage: Ja, du bist es, aber jetzt haben wir dieses Problem, was ist mit Elia, der zuerst kommen soll, wie es in den Prophezeiungen vorausgesagt ist. Und sie stellen Jesus direkt diese Frage. Und Jesus antwortet, Vers 11, und sprach zu ihnen: Elia soll freilich kommen und alles zurechtbringen. Doch ich sage euch, Elia ist schon gekommen, aber sie haben ihn nicht erkannt, sondern haben mit ihm getan, was sie wollten. So wird auch der Menschensohn durch sie leiden müssen. Das Resultat dessen, was Jesus sagt, ist Vers 13. Da verstanden die Jünger, dass er von Johannes dem Täufer zu ihnen geredet hatte. Johannes der Täufer, Wegbereiter des Messias, der Elia, der kommen soll, bevor der Tag des Herrn, bevor Jesus Christus kommt. Das wissen wir schon längst, das ist uns klar. Ich wollte das aber doch nochmal durch diese Stelle, Schriftstelle, deutlich machen, beziehungsweise lasst uns noch einen Vers lesen. Und interessant ist ja, dass wir unterschiedliche Synoptiker haben, also Leute, die über das Leben Jesu berichten, teilweise parallel. Aber das Spannende ist, dass Lukas über die Aufgabe des Johannes des Täufers schon ganz am Anfang Folgendes sagt. Wir wollen das gemeinsam aufschlagen und lesen. Lukas 1, ich lese mit euch dort ab Vers 14, auch wenn der Text, auf den es dann ankommen wird, im Vers 17 steht. Lukas, erstes Kapitel, lese ab Vers 14. Und du wirst Freude und Wonne haben, und viele werden sich über seine Geburt freuen. Denn er, Johannes der Täufer, wird groß sein vor dem Herrn. Wein und starkes Getränk wird er nicht trinken und wird schon vom Mutterleib an erfüllt werden mit dem Heiligen Geist. Und er wird dem Volk Israel viele zu dem Herrn, ihrem Gott, bekehren. Und er wird vor ihm hergehen im Geist und in der Kraft Elias, zu bekehren die Herzen der Väter zu den Kindern und die Ungehorsamen zu der Klugheit der Gerechten, zurichten dem Herrn ein Volk, das wohl vorbereitet ist. So stehen sowohl Elia und jetzt in Erfüllung dessen, was die Botschaft des Elias ist, Johannes der Täufer, als Wegbereiter, in diesem Fall des ersten Kommens Jesu Christi. Und wenn wir an das zweite Kommen, an das Wiederkommen Jesu denken, braucht es auch einen Wegbereiter, braucht es auch einen Propheten Elia, braucht es auch jemand, der den Tag des Herrn vorbereitet. Wer soll das sein? Es sollen Menschen sein, es soll ein Volk sein, es soll eine Gemeinde sein, die versteht, was die Botschaft des Elias und des Johannes des Täufers ist. Nämlich ein Volk zuzubereiten, ein Volk vorzubereiten auf das Wiederkommen. Das ist unsere Aufgabe als Adventgemeinde, als Endzeitgemeinde. Wir dürfen Wegbereiter sein. Wir dürfen Elia sein. Und wenn ich das so ausspreche, wir, du und ich sollen Elia sein, ein Prophet sein, dann erzittere ich vor dieser Vorstellung. Kann ich dem gerecht werden? War Elia nicht ein Held des Glaubens, ein Held des Gebets? Werde ich mich jemals mit diesem Mann Gottes messen können? Und ich spüre, dass ich vor Ehrfurcht erzittere. Und ich weiß, ich kann niemals wie Elia sein. So zumindest denke ich. Aber dann gibt es noch den Text in Jakobus 5. Auch dieser Text ist sehr wichtig, den wollen wir auch gemeinsam lesen. Wir kennen ihn alle sehr gut und dennoch möchte ich, dass wir gemeinsam diesen Text aufschlagen. Jakobus, 5. Kapitel, Vers 17. Dort lesen wir: Elia war ein schwacher Mensch wie wir. Und er betete ein Gebet, dass es nicht regnen solle, und es regnete nicht auf Erden 3 Jahre und 6 Monate. Und er betete abermals, und der Himmel gab den Regen, und die Erde brachte ihre Frucht. Wir lesen hier das, was wir auch von Elia wissen und was uns ja auch so etwas erzittern macht. Elia, ein Mann des Gebets, er spricht ein Gebet im Glauben. Und ich habe mich gefragt, würde ich so ein Gebet sprechen, das vollkommen jeglicher menschlicher Logik entbehrt, dass es 3,5 Jahre nicht regnet? Hätte ich diesen Glauben? Und wenn ich ganz ehrlich bin, muss ich euch gestehen, ich habe zwar großes Gottvertrauen, und ich vertraue meinem Gott. Und ich traue ihm auch Großes zu, der der Schöpfer ist Himmels und der Erde. Und ich weiß, dass er es tun kann. Und ich weiß, dass er Menschenleben verändert. Und selbst diese Gewissheit lässt mich zweifeln, ob ich so ein Gebet sprechen könnte. 3,5 Jahre soll es nicht regnen. Und dann mit einem Gebet nach den 3,5 Jahren wird es wieder regnen. Es ist faszinierend. Aber was wir hier jetzt lesen, ist ja auch, Elia war ein schwacher Mensch wie wir. Das überlesen wir oft, weil wir so erstarren vor diesem großen Mann Gottes, vor diesem Helden, und wir uns so klein fühlen, dass wir uns gar nicht vergleichen können. Und wir fragen uns manchmal, wenn wir so an Elia denken und so ein paar Stationen aus dem Leben des Elia vor unserem Auge Revue passieren lassen, und das ist jetzt vielleicht für euch, liebe Kinder, so ein kleiner Hinweis: Was könntet ihr malen, was ist so Elia, was ist so dieser besondere Mann? Vielleicht habt ihr viele dieser Geschichten schon gehört. Wir erinnern uns, Elia taucht plötzlich auf, ganz unvermittelt, in der Bibel. Wir lesen das in 1. Könige 17, wie er plötzlich dasteht vor Ahab, seine Botschaft ausrichtet und dann auch schon wieder weg ist in der Wüste und von Raben versorgt wird. Faszinierend. Wo hat dieser Mann Gottes diesen Mut her? Wie kommt er an den Wachen vorbei? Wie kommt er direkt vor den König, richtet kraftvoll, ohne zu verzagen, mutig seine Botschaft aus und ist dann auch schon wieder weg? Hättest du den Mut gehabt? Nein, ich muss fragen, hätte ich diesen Mut gehabt? Dieser Mut ist ja sicher auch geprägt von der Gewissheit, die Elia hatte. So wahr mein Gott lebt. Elia glaubte an diesen lebendigen Schöpfergott, der alle Macht hat. Und weil er diesen Schöpfergott schon erlebt hat, weil er diese Gewissheit hatte, deshalb konnte er auch so kraftvoll und mutig auftreten. Elia war ein schwacher Mensch wie wir. Das will alles nicht passen. Elia, der dann bei der Witwe zu Tarpat ist und dieses Experiment wagt, diese Frechheit, muss man ja sagen, hat zu sagen, bring mir zuerst zu essen. Diese Frau sagt, ich habe eigentlich gar nichts mehr, ich will das für mich jetzt vorbereiten und hinterher werden wir dann sterben müssen. Und der Prophet hat scheinbar menschlich gesehen diese Frechheit und sagt, bring mir zuerst zu essen, Gott wird schon sorgen. Wo ist da die Schwäche? Wo ist dieser schwache Mensch wie wir? Nicht? Und dann könnten wir so die ganze Geschichte durchgehen von Elia und Berg Karmel, wo ja sozusagen Gott greifbar wird. Wo ein Gottesbeweis stattfindet. Wer ist der wahre Gott? Das war die Frage, die gestellt war. Die Baalspriester mühen sich ab und nichts geschieht. Und Baal antwortet nicht, aber Gott antwortet mit verzehrendem Feuer. Wo ist hier der schwache Mensch wie wir? Und dann betet er um Regen und der Regen kommt. 7-mal muss er beten. Was für ein Glaube. Hätte ich durchgehalten bis zum 7. Mal? Hätte ich das wirklich gewagt? Wenn ich allein für mich im stillen Kämmerlein bete, vielleicht. Aber 7-mal schickt er seinen Diener aus. Ist das nicht eine Blamage? 6-mal kommt er zurück und sagt, naja, noch nichts zu sehen. Erst nach dem 6. Mal sagt er, naja, da zeichnet sich so ein kleines Wölkchen ab. Und er betet ein 7. Mal. Elia, dieser schwache Mensch wie wir, bis jetzt noch nicht. Aber dann kommt es. Elia hat jetzt die Vorstellung, nachdem Gott sich bewiesen hat, muss die ganze Welt doch einsehen, dass der Gott Israels der wahre Gott ist. Und selbst Isabel muss das einsehen. Das war seine Vorstellung. Das war seine Hoffnung. Und was passiert, wenn Hoffnungen enttäuscht werden? Und dann plötzlich wird dieser Glaubensheld, dieser starke Elia, zu einem schwachen Menschen wie wir. Und er möchte am liebsten sterben. Er hatte gehofft, dass jetzt alles gut ist. Gott hat sich bewiesen, was braucht man noch mehr? Warum versteht es diese Isabel nicht? Dennoch fällt es mir schwer, auch wenn Elia so diese Schwäche hier zeigt in diesem Moment, mich mit diesem Glaubenshelden zu vergleichen. Dennoch, Jakobus sagt, Elia war ein schwacher Mensch wie wir. Er hatte menschliche Vorstellungen. Obwohl er immer mit Gott in Verbindung war, hat er in diesem Moment einfach gedacht, das kann ja wohl nicht sein. Diese Isabel müsste doch jetzt verstanden haben, dass der wahre Gott sich bewiesen hat, dass Baal nichts taugt. Und jetzt trachtet sie mir nach dem Leben. Was für eine Enttäuschung. Kennt ihr das auch? Enttäuschungen des Glaubens? Man hat gehofft, man hat mit Gott gewagt, man hat Großes von Gott erbeten und plötzlich kommt alles anders. Ich glaube, es gibt nichts Schlimmeres, das ist zumindest meine bescheidene Lebenserfahrung, als enttäuschte Hoffnungen. Man sagt, die Hoffnung stirbt zuletzt. Aber wenn die Hoffnung dann mal enttäuscht wird, dann mag man auch nicht mehr leben. Es ist auch eine ermutigende Botschaft für uns. Wir brauchen nicht Glaubenshelden sein. Gott kann uns gebrauchen als schwache Menschen. Und er will uns als schwache Menschen gebrauchen. Und er will uns als Männer und Frauen des Gebetes haben. Wer war dieser Elia? Ich möchte uns ein wenig hineinführen, wie Gott diesen Elia vorbereitet hat. Wir lesen ja nur, dass Elia auftaucht, seine Botschaft ausrichtet und dann alles seinen Gang geht, nicht wahr? Aber wie kam es dazu, dass er diese Botschaft ausrichtet? In dem Buch Propheten und Könige habe ich gelesen, von der Anhöhe, auf der Elia wohnte, war er Zeuge des weit verbreiteten Götzendienstes. Er bat Gott, dem unrechten Treiben der Leute zu wehren, wenn nötig auch durch Strafgerichte, damit sie sich ihrer Sünden bewusst und zur Umkehr bewegt würden. Zwei Dinge sind mir hier aufgefallen. Elia lebte auf der Anhöhe. Aber Elia lebte auch nicht nur in der Abgeschiedenheit. So nach dem Motto, ich ziehe mich zurück, ich habe meine Sicherheit hier in den Bergen, ich gucke mal zu, was geschieht, sondern Elia war sich nicht zu schade, obwohl er sich zurückgezogen hat, seinen Platz gefunden hat, wo er mit Gott in Verbindung sein konnte. Dennoch hat er immer wieder den Kontakt zu den Menschen gesucht, war den Menschen nahe, ist zu den Menschen gegangen, hat die Menschen verstanden, hat mit den Menschen gelebt. Letzten Sommer habe ich erlebt, wir haben Freunde besucht in Portugal. Die haben bewusst sich für das Landleben entschieden, für ein Leben in der Zurückgezogenheit. Und ich kann euch sagen, es hat schon eine besondere Atmosphäre, so ganz in der Abgeschiedenheit zu leben. Und es war wunderbar, Zeit mit diesen Menschen zu verbringen, die sich zum Ziel gesetzt haben, Gott ganz nahe zu sein und für Gott tätig zu sein. Und ähnlich wie Elia haben sie sich auch vorgenommen, für Menschen da zu sein, und sie haben ein Gesundheitszentrum errichtet und haben Menschen aus der Stadt und aus der Umgebung eingeladen. Interessant. Ich hätte mir auch gewünscht, hier in Bielefeld so einen Ort der Zurückgezogenheit zu finden. Aber ich glaube, es geht gar nicht so sehr um den physikalischen Ort. Ich habe jetzt einen Ort gefunden, wo ich wohnen darf, und ich freue mich, dass ich dort sein darf. Es gibt sehr viel Wald in der Nähe, und ich weiß, dass das ein Ort sein wird, an dem ich sehr oft Gottes Nähe suchen werde. Ich glaube, wir brauchen, wenn wir Endzeitgemeinde sein wollen, wenn wir die Botschaft des Elia weitergeben wollen, die Botschaft des Johannes des Täufers weitergeben wollen, wenn wir als Endzeitgemeinde leben wollen, Möglichkeiten, wo wir uns zurückziehen, wo wir mit Gott im Gespräch sind, wo wir mit Gott im Gespräch sind über das, was wir mit Menschen erleben. Wir sollen nicht in der Zurückgezogenheit uns verweilen und uns abkapseln von den Menschen, sondern wir sollen mit den Menschen sein, wir sollen ihre Nöte kennen, verstehen, wir sollen wissen, wo leben die Leute, was für Probleme haben sie, und wir sollen mit Gott über diese Nöte und Sorgen, die die Menschen haben, ins Gespräch kommen. Über all den Götzendienst, den die Menschen treiben, auch ins Gespräch kommen. Über all das, was uns Sorge und Kummer macht, was wir sehen, was in dieser Welt vor sich geht, dürfen wir mit Gott im Gespräch sein. Ich glaube, das ist für uns als Endzeitgemeinde ein ganz wichtiger Punkt, dass wir immer wieder diese Momente des Zurückziehens haben, einen Ort haben, wo wir Gott ganz nahe sein können. Möge dieser Sabbat so ein Ort auch sein, wo wir jetzt in diesem Moment auch Kraft haben, die Möglichkeit haben, Kraft zu tanken, Gott nahe zu sein und von ihm die Kraft zu bekommen. Das wünsche ich uns allen heute Morgen. Elia war dann aber nicht ein Mensch, der sich gefreut hat, als Gott endlich eingegriffen hat und gesagt hat, ha, jetzt kommt endlich das Strafgericht, ich habe schon lange drauf gewartet und jetzt gehe ich voller Mut voran. Sondern wir lesen weiter in dem gerade genannten Buch, als er erkannte, wie das Leid und die Armut in jeder Hinsicht zunahmen, schmerzte es ihn zutiefst. Und er wünschte sich sehnlichst, auf dem schnellsten Wege eine Reformation herbeiführen zu können. Und jetzt kommt ein wichtiger Satz. Gott hatte jedoch seine eigenen Absichten. Und so konnte sein Diener nichts weiter tun, als vertrauensvoll zu beten und die Zeit für entschiedenes Handeln abzuwarten. Liebe Geschwister, wir wünschen uns doch alle so sehr. Wie oft haben wir diesen Aufruf gehört, Erweckung und Reformation, und vor wie vielen Jahren haben wir gehört, dass Menschen gesagt haben, ja, wir machen nicht mal mehr die Ausbildung, weil Jesus wird bald wiederkommen. Wir werden nicht heiraten, weil Jesus wird bald wiederkommen. Und wir werden keine Kinder in die Welt setzen, weil Jesus wird bald wiederkommen. Und all diese Menschen, die so gedacht und gehandelt haben, sie leben nicht mehr. Enttäuschte Hoffnungen. Wie lange verzögert der Herr es denn noch? wie schlimm muss es in der Welt denn noch zugehen? Was für Schreckensbotschaften müssen wir denn noch alles lesen? Kann es noch schlimmer werden, als es jetzt schon ist? So frage ich mich manches Mal. Und ich wünschte mir auch, und ganz ehrlich muss ich gestehen, indem ich mir das wünsche, muss ich auch bekennen, dass ich eigentlich viel zu wenig dafür tue, dass Reformation stattfindet. Aber das Entscheidende ist hier, Elia hätte sich gewünscht, dass es schneller vorangeht, dass die Reformation stattfindet, und sie fand nicht statt. Denn, was haben wir gelesen? Gott hatte jedoch seine eigenen Absichten. Gott hat auch für unsere Zeit seine Absichten. Ich meine, das so deuten zu können, dass Gott noch die Absicht hat, Zeit der Gnade zu schenken, um uns vorzubereiten als Boten, weil wir noch schlafen, weil wir noch nicht so mutig sind wie Elia. Vielleicht hat Gott noch ganz andere Absichten. Wer bin ich, als dass ich diese Absichten verstehen könnte? Gott möchte Menschen retten. Und er hat noch Gnade, weil es noch so viele Menschen gibt, die gerettet werden müssen. Gott hat andere Absichten. Ich wünschte mir, dass es möglichst schnell kommt. Ich wünschte mir, dass ich mich selber eigentlich noch mehr verändern könnte, noch mutiger werden würde, noch mehr diese Botschaft weitergeben würde. Und ich spüre mein Versagen und ich bin Gott dankbar, dass er noch die Absicht hat, Gnade zu schenken, mich zuzurüsten, mich selbst zuzubereiten und noch viele Menschen um mich herum zuzubereiten, dass er wiederkommen kann. Wenn ich über Elia nachdenke und über seine Großherzigkeit, Menschen retten zu wollen, gewinnen zu wollen, dann stelle ich beschämt fest, dass ich manches Mal vielleicht auch so handle wie Jakobus und Johannes. Wir haben gerade über die Verklärung Jesu gesprochen und ich möchte die mal aus der Sicht, wie es Lukas beschreibt, lesen. Nicht die Verklärung, sondern die Ereignisse, die nach dem stattgefunden haben. Lukas berichtet im 9. Kapitel von diesem Erlebnis der Verklärung. Dann lesen wir ja auch anschließend, als Jesus und die drei Jünger zurückkommen, findet er die 9 Jünger vor, die dem Vater nicht helfen konnten. Frühere Übersetzungen sagen mondsüchtiger Knabe, andere Übersetzungen, modernere Übersetzungen sagen epileptische Anfälle hatte dieser Knabe, wie auch immer, wir wissen das nicht ganz genau. Auf jeden Fall, die Jünger konnten hier nicht helfen. Und Jesus wundert sich auch ein wenig. Aber dann geht es weiter. Jesus wendet sich Jerusalem zu. So lesen wir es in Lukas 9, Vers 51. Lukas 9, Vers 51. Es begab sich aber, als die Zeit erfüllt war, dass er hinweggenommen werden sollte, da wandte er sein Angesicht stracks nach Jerusalem zu wandern. Und er sandte Boten vor sich her, die gingen hin und kamen in ein Dorf der Samariter, ihm Herberge zu bereiten. Und sie nahmen ihn nicht auf, weil er sein Angesicht gewandt hatte, nach Jerusalem zu wandern. Als aber das seine Jünger, Jakobus und Johannes, sahen, sprachen sie, Herr, willst du, so wollen wir sagen, dass Feuer vom Himmel falle und sie verzehre? Wir erinnern uns, Petrus, Johannes und Jakobus waren dabei auf dem Berg der Verklärung und sie haben dieses Gespräch geführt mit Jesus über Elia. Es muss doch zuerst der Elia kommen. Und sie waren wohl noch so in Gedanken mit Elia beschäftigt und dass Elia ja gebetet hat und dass dann Feuer vom Himmel gefallen ist, dass sie wohl hier auf diese Idee kommen, na, wenn die schon nicht wollen, dann lass mal Feuer vom Himmel fallen. Aber sie wollen das nicht selbst, sondern sie sind noch höflich und fragen Jesus, na, also wenn du willst, dann können wir ja hier auch Feuer vom Himmel fallen lassen. Und wie reagiert Jesus? Jesus aber wandte sich um und wies sie zurecht. Wisst ihr nicht, welches Geistes Kinder ihr seid? Der Menschensohn ist gekommen, das Leben der Menschen nicht das Leben der Menschen zu vernichten, sondern es zu erhalten. Welches Geistes Kinder sind wir? Welcher Geist treibt mich an? Und oft stelle ich fest, dass manches Mal sich so eine Stimmung breit macht, so eine Endzeitstimmung, so eine Panikstimmung. Wir müssen jetzt ganz viel tun, weil der Herr wird bald wiederkommen und am liebsten würden wir jetzt Feuer vom Himmel fallen lassen. Und ich spüre, dass manches Mal, dass dieser Geist mich antreibt, dass so ein Geist in meinem Herzen ist, ein Geist der Unruhe. So meinen zu wollen, ich kann durch das, was ich tue, beschleunigen, dass der Herr wiederkommt. Welcher Geist treibt mich an? Der Geist des Elia war folgender. Auch hier nochmal ein Zitat aus dem eben erwähnten Buch. Obwohl er die Übertretungen der Gebote Gottes rügte, waren seine Worte doch ein Trost für diejenigen, die auf Besserung hofften. Wie kann das sein? Elia rügt, also sagt, das ist nicht in Ordnung, was ihr tut, kehrt um, bekehrt euch. Und dennoch tut er es auf eine Art und Weise, dass die Menschen Trost finden und sagen, ja, wir kehren um, ja, wir wollen. Es soll sich was verändern. Und ich wünsche mir, dass ich mehr von diesem Geist Elias bekomme. Dass ich Menschen, wenn ich sie warne und zurechtweise, sie mit diesem Geist zurechtweise, dass sie Mut finden zur Umkehr. Dass sie es empfinden wie eine Salbe, die wohltut. Sind wir bekannt als Menschen, die die Wahrheit sagen, gerade heraus sind, aber es auf eine Art und Weise tun, die ermutigend ist? Lasst uns das selbst prüfen. Jeder schaue in sein Leben. Wie, manchmal, man sagt ja, der Ton macht die Musik. Wie gibst du das weiter, was du weiterzugeben hast als Elia? In der Endzeit. Ein letztes Zitat. Nicht eher vermochte Elia sein Werk an denen, die zum Baalsdienst verleitet worden waren, zu vollenden, als bis er gelernt hatte, völlig auf Gott zu vertrauen. Und ich spüre, dass auch hier ein Schlüssel für mich zu finden ist. Denn oft weiß ich, was zu tun ist. Ich bin ja jetzt über 20 Jahre Prediger, habe meine Erfahrung gesammelt und dann gehe ich eben voran mit meinem Erfahrungsschatz und ich tue das, was ich meine, tun zu müssen. Aber vertraue ich in dem, was ich tue, immer völlig dem Herrn? Habe ich nachgefragt, was jetzt dran ist zu tun? Und ich kann euch gestehen, dass ich das zwar tun möchte, ich möchte immer den Herrn fragen zuerst. Und doch tue ich so oft das, was ich selbst will. Abschließend möchte ich sagen, wenn wir die Botschaft des Elia in unserer Zeit kraftvoll verkündigen wollen, dann dürfen wir wie Elia Männer des Gebetes werden. Dann dürfen wir wie Elia auch für die Menschen beten. Und lasst uns da abschließend noch einen Blick auf Jesus Christus tun, wie er uns Vorbild ist in der Fürbitte für Menschen. Als ein Beispiel, vielleicht als kleine Aufgabe für die Zeit der Stille heute am Sabbat, lest mal Johannes 17, schaut mal, wie Jesus sozusagen kurz vor seinem Tod noch die Menschen im Auge hat, seine Jünger, und die durch seine Jünger gewonnen werden sollen. Oder lasst uns noch zwei Verse lesen. Römer 8, Vers 34. Römer 8, Vers 34. Wer will verdammen? Christus Jesus ist hier, der gestorben ist. Ja, vielmehr, der auch auferweckt ist, der zur Rechten Gottes ist und uns vertritt. Der für uns eintritt, der für uns betet. Deutlicher wird das noch in Hebräer 7, Vers 25. Ich lese ab Vers 23. Auch sind es viele, die Priester wurden, weil der Tod keinen bleiben ließ. Dieser aber hat, weil er ewig bleibt, ein unvergängliches Priestertum. Daher kann er, Jesus Christus, auch für immer selig machen, die durch ihn zu Gott kommen, denn er lebt für immer und bittet für sie. Jesus Christus ist im himmlischen Heiligtum und tut Fürbitte für dich. Wie könnte ich da, wenn Jesus Christus für mich Fürbitte jetzt tut, mich ärgern über Menschen und am liebsten Feuer über sie fallen lassen? Ich wünsche mir, dass mein Dienst, meine Botschaft, die ich weiterzusagen habe, die ich vorzuleben habe, geprägt ist von der Fürbitte, die Jesus Christus im himmlischen Heiligtum jetzt für mich tut. Dann wird auch der richtige Geist mich antreiben. Der Geist des Elia, der für seine Menschen betet, für seine Mitmenschen betet, der hofft und ringt, dass es zu einer Reformation kommt und dass noch viele Menschen vorbereitet werden auf die Wiederkunft Jesu Christi, dass die Herzen der Väter zu den Söhnen und die Herzen der Söhne zu ihren Vätern bekehrt werden, dass ein Dienst der Seelsorge und des Gutes tun füreinander und Wünschens geschieht. Ich wünsche mir, dass wir in der Zeit, in der wir leben, die Botschaft, die dreifache Engelsbotschaft, so verkündigen, dass Menschen sie annehmen als wohltuende Salbe und bereit sind, sich heilen zu lassen, zu Jesus Christus zu finden, ihn anzunehmen als bald wiederkommender Herr. Das wünsche ich mir von ganzem Herzen. Amen. Ja, großer, allmächtiger Gott, wir dürfen es bezeugen, dass Jesus Christus die Hoffnung für diese Welt ist. Danke, dass du uns gebrauchen möchtest als deine Zeugen. Wir wollen mutig schreiten, so haben wir es gesungen.
lass es so sein. Schenk du uns den Mut. Schenk du uns den richtigen Geist. Den Geist der Demut. Den Geist, den du uns hier hinterlassen hast, indem du uns vorgelebt hast, was es bedeutet, für Menschen da zu sein, für Menschen zu leben und zu dienen. Hilf uns, dass wenn wir jetzt auseinandergehen, wir die Zeit haben, mit dir in der Stille über all das zu sprechen, was uns Sorgen macht. Lass uns über unser Versagen sprechen, wo wir geschwiegen haben, wo wir hätten reden sollen, wo wir den Ernst der Lage nicht erkannt haben, wo wir Menschen nicht hingewiesen haben, nicht gewarnt haben. Da, wo wir aber auch schuldig geworden sind, weil wir es in einem falschen Ton gesagt haben, dass Menschen abgeschreckt wurden, abgehalten wurden, weil wir es so stümperhaft gemacht haben und nicht im richtigen Geist, im Geist deiner Liebe. Vergib uns da, wo wir gefehlt haben und rüste uns zu als gute Botschafter, die nicht nur schöne Worte machen, sondern deren Leben davon redet und erzählt, dass du, Herr Jesus Christus, die Hoffnung bist. Und diese Hoffnung wollen wir jedem Menschen anbieten, den du uns in den Weg stellst. Wir wollen es bezeugen und wir wollen mutig vorangehen darin. Wir danken dir, dass du uns darin begleitest, unterstützt, und dass du es bist, der es für uns tut. Amen.
Eure Güte lasst kund sein allen Menschen. Der Herr ist nahe. Sorgt euch um nichts, sondern in allen Dingen lasst eure Bitten in Gebet und Flehen mit Danksagung vor Gott kund werden. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, bewahre eure Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen.